An wie vielen Hochzeiten hast du schon mal teilgenommen? Viele, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es sind sehr, sehr viele. Und viele Hochzeiten sind ähnlich, oder? Nur das Brautpaar unterscheidet sich. Also der Ablauf ist meistens ähnlich, man weiß ungefähr so, was zu erwarten ist. Und an vielen Hochzeiten kann ich mich nicht mehr detailliert erinnern, aber es gibt ein paar Hochzeiten, ich kann mich bis heute noch daran erinnern. Wisst ihr warum? Es liegt nicht am feinen Essen, auch nicht an der Deko, auch nicht an der Location, sondern es liegt an den Hochzeitspannen. Ein Beispiel. An der Hochzeit von einem Freund von mir hatten die eine wunderschöne Deko neben der Bank für das Brautpaar mit Lilien. Stark duftend. Der Gottesdienst beginnt, nach 15 Minuten fällt die Braut in Ohnmacht. Sie muss an die frische Luft geführt werden und der Pastor predigt weiter und es werden noch ein paar Lieder gesungen und die hoffen, ja, sie kommt zurück. Langsam ist die Trauung dran und die warten und alle sind angespannt und irgendwann kommen sie wieder zurück im Saal und sie können sich doch noch das Ja-Wort geben. Was für eine Panne. Ein anderes Beispiel. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, weil die Braut zu spät gekommen ist. An einer anderen Hochzeit ist die Schwiegermutter zu spät gekommen und deshalb konnten sie den Gottesdienst nicht anfangen. Aber wisst ihr was? Auch ich bin einmal fast zu spät gekommen. An der Hochzeit von meinem jüngeren Bruder. Ich musste nach Rumänien fliegen, mit Umsteigen in München. Bis nach München ging alles gut. Ich war noch frühzeitig auf dem Flughafen. Ich warte am Gate und warte und warte und denke, komisch, warum lassen Sie uns nicht rein? Was ist da los? Und irgendwann schaue ich nochmal auf diesen Bildschirm und ich merke, ich habe am falschen Gate gewartet. Und der Flug ist soeben ohne mich weg. Ich habe die Krise geschoben. Nein, es kann nicht sein, dass wegen meiner Unwachsamkeit ich die Hochzeit meines Bruders verpasse. Zum Glück kam alles am Ende gut. Ich durfte ein paar Stunden später den nächsten Flug nehmen und ich kam noch rechtzeitig an. Hochzeitspannen können die Freude verderben. Deshalb ist es so gut, sich gut auf eine Hochzeit vorzubereiten. Auch wachsam zu sein. Wenn Jesus in seiner Endzeitrede im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 und 25 davon spricht, dass er wiederkommt, gebraucht er genau dieses Bild einer Hochzeit. Und er spricht von einer Hochzeit, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass man sich darauf vorbereitet und wie man eine Hochzeitspanne vermeiden kann. Und er erzählt eine Geschichte von einer jüdischen Hochzeit. Wir lesen davon im Matthäus-Evangelium 25, Vers 1. Hier sagt Jesus, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen oder Brautjungfern gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, auch der Bräutigam kann sich verspäten, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen, das ist Jesus, kommen wird. Eine ganz spezielle Geschichte. Und als ich die wieder mal las, dachte ich, ja, ich kann irgendwie nichts damit anfangen. Eigentlich erzählt Jesus eine alltägliche Geschichte aus der jüdischen Kultur. So fand eine jüdische Hochzeit statt. Bevor die Hochzeit anfangen konnte, war es so, dass die Braut, von der wir nichts hier nichts hören, zusammen mit den Brautjungfern bei ihr zu Hause wartete. Und es ist komisch, dass sich das Ganze am Abend oder in der Nacht abspielt. Bei uns ist es eher am Mittag oder Nachmittag. Aber dort war es üblich, dass die Hochzeit erst am Abend anfing. Und die Rolle der Brautjungfern war nicht einfach, die Braut zu begleiten, sondern, als sie hörten, dass der Bräutigam kam, ihm entgegenzugehen mit Lampen und so einen Lichterzug zu machen, damit sein Weg beleuchtet wurde. Es war auch speziell, dass nicht einmal der Bräutigam wusste, wann die Hochzeit losgeht. Bei uns hat man eine Einladung, man steht genau um 14 Uhr geht die Hochzeit los. Nur der Vater des Bräutigams durfte bestimmen, jetzt ist alles bereit, wir starten. Deshalb sagt Jesus, niemand, nicht mal er, weiß die Stunde seiner Wiederkunft, nur der Vater weiß es. Er bezieht sich auf diese jüdische Tradition. Und mitten in der Nacht kommt der Bräutigam. Alle, die eingeschlafen sind, erwachen. Und jetzt kommt es darauf an, hat es genug Öl oder nicht? Und die Frage ist, was will Jesus mit dieser Geschichte verdeutlichen? Was meint er denn damit? Was ist der Clou dieser Geschichte? Diese Geschichte ist eigentlich über weite Strecken ganz logisch und einfach aufgebaut. Und die Zuhörer der damaligen Zeit mussten sagen, ja, Jesus kennt sich gut im Leben aus. Er versteht sich gut. Aber an einem Punkt wird alles anders. Die Anzahl der Brautjungfern halbiert sich dramatisch. Von 10 auf 5. 10 Jungfrauen warten auf den Bräutigam, freuen sich auf die Hochzeit. 10 sind dabei, 10 haben Lampen, 10 schlafen ein, alle 10. Und dann, am Schluss, sind nur noch 5 dabei am Tisch. Und die Frage ist, was macht der Unterschied zwischen drinnen und draußen, zwischen töricht und klug? Was macht der Unterschied? Jesus sagt hier, das Öl. Doch was ist das Öl? Wenn das der entscheidende Unterschied ist, müssten wir wissen, was das Öl ist. Aber schauen wir mal zuerst, was will Jesus mit dieser Geschichte sagen? Wir alle brauchen im Leben ein Ziel. Der Mensch braucht ein Ziel. Wenn wir kein Ziel im Leben haben, dann werden wir gelebt und lassen wir uns bestimmen von den Umständen und von den anderen Menschen. Es ist wichtig, ein Ziel im Leben zu haben. Und Jesus erzählt in Matthäus 24, 25 von der Zukunft, was alles passieren wird in der Zukunft. Er sagt, es wird eine Trübsal geben und schwierige Zeiten und Katastrophen und so weiter. Und das kann verunsichern und Angst machen. Und Jesus sagt, mitten in diesen Katastrophen, mitten in diesen Schwierigkeiten, er sagt, ihr geht auf ein gutes Ende zu. Das Ziel eurer Reise, wenn ihr mit mir unterwegs seid, ist eine große Hochzeit, ein Hochzeitsfest. Das ist das Ziel eures Lebens, egal was zwischendurch noch passiert und egal wie schwer das Leben noch wird. Das Ziel ist das Hochzeitsfest, dass du am Tisch sitzen darfst mit dem Bräutigam und er wünscht sich nichts mehr, dass du dabei bist. Das ist seine Sehnsucht, dass du an seinem Hochzeitsfest dabei bist. Auch du bist eingeladen. Er hat auf, auch auf deinem Namen eine persönliche Einladung ausgestellt. Ein Platz ist für dich reserviert und die Frage ist, hast du diese Einladung schon angenommen? Ich meine, es ist nicht so nett, wenn man eingeladen ist und es heißt, bis Ende Juli soll man sich anmelden und du machst das nicht, oder? Aber am Hochzeitstag erscheinst du da, da bin ich, lasst uns feiern, oder? Und so ist es auch mit Jesus. Er will, dass wir uns anmelden sozusagen, dass wir sagen, ich bin dabei, ich will auch an diesem Hochzeitsfest dabei sein und mit dir feiern. Noch sind wir am Warten, aber es kommt der Tag der Hochzeit. Und weiter lehrt uns Jesus durch diese Geschichte, in dieser Wartezeit, bis Jesus wiederkommt, ist jeder für sein geistliches Leben selber verantwortlich. Ich kann nicht sagen, die anderen sollen mir das Öl füllen, die Lampen mit Öl füllen. Ich kann nicht erwarten, dass der Pastor dafür zuständig ist oder dass die Kirche oder dass meine Eltern, sondern der Glaube und das geistliche Leben ist etwas ganz Persönliches. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich genug Öl habe. Ich kann nicht vom Öl anderen Menschen leben. Ich kann nicht denken, ja, die haben schon genug für mich und es wird für mich schon reichen. Nein, ich bin selber verantwortlich. Ich werde eines Tages vor Gott stehen und mich vor ihm verantworten müssen. Und ich werde nicht sagen können, ja, die haben zu wenig für mich gesorgt oder meine Eltern oder die Kirche oder der Pastor war nicht so gut und so. Sondern er wird fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wir stehen allein vor Gott am Schluss. Und die Frage ist, hast du die Besitzverhältnisse schon mal geklärt? Hast du Jesus schon mal gesagt, dein will ich sein, ich will zu dir gehören? Das ist eine wichtige Entscheidung. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Es genügt nicht einfach mitzulaufen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich war immer in der Kirche, ich war Teil vom Gottesdienst, ich bin mitgelaufen. Nein, das genügt nicht. Die anderen sind auch mitgelaufen und äußerlich hat alles super ausgesehen. Die waren alle schön geschmückt, nehme ich an. Die hatten alle eine Lampe dabei. Äußerlich hätte man gedacht, wow, sind alle tolle Christen, wunderbar. Die wissen, es gibt einen Bräutigam, die wissen, es gibt eine Hochzeit. Die haben alles gewusst, oder? Wir würden heute sagen, hey, die haben die Bibel so gut gekannt, unglaublich. Und trotzdem hat das Entscheidende gefehlt. Hast du schon mal gesagt, Jesus, ich will wirklich zu dir gehören? Wenn nicht, dann heute ist der Tag. Und durch die Taufe bekennen die 7 Personen, die sie heute taufen lassen, ich gehöre zu Jesus und ich will wirklich mit ihm leben. Sie übernehmen Verantwortung für sich selber und sagen, ja, ich will. Ich will einen Bund mit Jesus schließen, weil Jesus zuerst ein Ja für mich gehabt hat. Doch was ist der Unterschied zwischen den 5 Klugen und den 5 Törichten? Ich glaube, es geht vor allem um eine Haltung. Was ich habe, wird schon noch reichen. Ich lebe ja ordentlich, ich habe niemanden umgebracht, es wird schon reichen. Oder ich weiß es besser. Die haben genau gewusst, alle 10 haben gewusst, es braucht ein Ölvorrat, nicht nur eine Lampe, sondern auch ein Ölvorrat, für alle Fälle, falls der Bräutigam mitten in der Nacht kommt. Die haben es gewusst. Töricht ist, wer die Wahrheit weiß, sie aber nicht tut. Das ist der eigentliche Fehler in der Geschichte. Die Unterlassung, die haben es nicht gewusst. Die hätten nicht sagen können, oh, ich habe nicht gewusst, dass die Lampen mit Öl funktionieren. Nein, die haben es gewusst. Die haben ja gesagt, gebt ja von eurem Öl. Die haben alles gewusst und doch haben sie nicht danach gelebt. Sie unterlassen es, ihren Glauben in konkrete Taten zu zeigen. Und damit zeigen sie, sie rechnen nicht wirklich damit, dass der Bräutigam, dass Jesus wiederkommt. Was für eine große Enttäuschung für diese 5 törichten Jungfrauen, an diese Tür zu kommen und zu merken, die Tür ist verschlossen. Und die Stimme zu hören, die sagt, ich kenne euch nicht. Und warum erzählt Jesus diese Geschichte? Aus Sorge, Er macht sich Sorgen, er will keine Hochzeitspanne. Er macht sich Sorgen und er sagt, ich mache mir Sorgen, ich will nicht, dass ihr zu den Törichten gehört. Ich wünsche mir, dass ihr zu den Klugen gehört. Ich will unbedingt euch dabei haben. Jesus will dir nicht Angst machen damit, dass du denkst, oh, bin ich jetzt gerettet oder nicht? Ich dachte doch, es geht alles nur um Gnade und Glauben und jetzt plötzlich fällt mir was. Nein, es geht darum, dass Jesus sagt, ich will dich unbedingt dabei haben. Was ist der Unterschied? Was ist das Öl? Fast 2000 Jahre Geschichte ist voll von möglichen Antworten. Die einen sagten, es ist die Liebe, die anderen der Gehorsam, die anderen die guten Taten, der Heilige Geist, der Lobpreis. Was denkt ihr, was ist der entscheidende Unterschied? Was ist das Öl, das die einen hatten und die anderen nicht? Der Heilige Geist? Was denkt ihr?
Leben voll im Glauben.
Ein Leben im Glauben? Ich meine, wir müssen wissen, wenn das Öl so entscheidend ist, dann müssen wir wissen, dass, was das ist, oder? Darauf kommt es an. Der Segen? Sonst? Jesus? Wie?
Das Ja zu Jesus.
Dass wir wirklich von ihm gesteuert werden.
Führig von Jesus geführt werden, gesteuert werden. Wie? Die persönliche Beziehung zu Jesus. Es ist sehr speziell. Auch die fünf Törichten sagen Herr, Herr. Die sagen Herr, Herr. Aber wisst ihr, was Jesus sagt an einer anderen Stelle? Schauen wir uns mal diese Stelle an. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wie viele Menschen sagen, Herr, ich bin auch Christ, ich nenne mich Christ, oder? Die beten sogar vielleicht Herr Jesus, aber Herr bedeutet, kommt von Herrschaft. König, oder? Und wenn ich sage, Jesus ist mein König, dann stelle ich mich seiner Herrschaft unter und lebe dementsprechend. Und dass Jesus mein Herr ist, bedeutet, ich bin bereit, den Willen meines Vaters zu tun. Und wir werden nicht durch Taten gerettet. Aber die Taten zeigen, dass mein Glaube echt und lebendig ist. Ein Glaube ohne Taten ist nur Lippenbekenntnis. Jeder kann sagen, Gott ist Herr und Jesus ist mein Herr. Aber hier sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Deshalb glaube ich, das Entscheidende, das Öl, ist die Bereitschaft, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Der Glaube ist nicht nur Worte und Lippenbekenntnis, sondern Taten. Die Liebessprache von Gott ist Gehorsam, dass wir bereit sind zu tun, was er uns sagt. Und es ist spannend, Jesus geht weiter im Kapitel 25 und erzählt zwei weitere Geschichten. Wisst ihr, was für Geschichten? Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und um was geht es dort? Um Tun. Es geht darum, dass ich meine Fähigkeiten und Gaben treu einsetze, bis Jesus wiederkommt. Das ist Wachsamkeit, das ist Vorbereitung auf das Hochzeitsfest. Und eine zweite Geschichte, wo Jesus davon erzählt, dass Vorbereitung bedeutet Fürsorge für die Bedürftigen. Jesus sagt, alles, was ihr für meine geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ihr habt mich ernährt, ihr habt mir zu essen gegeben, ich habe mich im Gefängnis besucht und so weiter. Das ist auch tun, oder? Den Vater des Himmels tun. Das heißt, der Glaube ist mehr als nur Worte, sondern zeigt sich konkret in Taten, in der Bereitschaft, das zu tun, was der Vater im Himmel will. Und die Taufe ist ein Anfang. Und dann geht es darum zu lernen, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Es ist ein lebenslanger Lernprozess und der hört nie auf. Aber der wahre Glaube konkretisiert sich in Taten. Deshalb gibt es sehr viele, die sich Christen nennen. Es gibt sehr viele, die sagen, ja, Jesus ist der Herr. Aber wer zeigt das auch durch seine Taten? Gibt es irgendetwas, wo du weißt, das will der Vater im Himmel von mir, aber bis jetzt warst du nicht bereit, es zu tun? Dann ermutige ich dich heute Morgen, dass du durch dein praktisches Leben zeigst, dass der Herr Herr ist in deinem Leben. Das zeigen wir in der Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Entscheide dich heute nicht nur, ihn Herr zu nennen, sondern auch zu zeigen durch deine Taten, dass du dich deiner Herrschaft unterstellst. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, Jesus, du darfst mein Herr sein, aber da habe ich noch ein Zimmerlein, da habe ich noch selber den Schlüssel. Da darfst du nicht rein, gell? Bis so weit und da im Moment nicht. Aber dass Jesus der Herr ist, bedeutet, ich öffne ihm alle Zimmer meines Lebenshauses, sage, du darfst rein, du darfst bestimmen, ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Jesus sagt am Schluss, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wie wachen wir? Wie sind wir bereit? Ich meine, alle 10 sind eingeschlafen, oder? Alle sind müde geworden. Das ist normal, wenn das Warten sich in die Länge zieht, dass wir müde werden. Aber Wachsamkeit bedeutet in erster Linie, ich rechne fest mit der Wiederkunft von Jesus. Ich habe eine Naherwartung und ich bereite mich darauf vor, indem ich sage, Jesus, ich will den Vater ehren und den Willen des Vaters tun. So können wir uns vorbereiten, so können wir wachsam auf Jesus warten. Jesus erzählt uns diese Geschichte und es ist mir so ein großes Anliegen, dass ihr sein Herz spürt aus dieser Geschichte. Er will uns dabei haben. Er will, dass wir seine Hochzeit nicht verpassen. Noch ist die Tür offen. Die Einladungen wurden verteilt. Noch können wir sagen, ja, ich mache diesen Schritt, ich bin dabei. Aber Jesus sagt, es gibt auch ein zu spät. Es gibt einmal ein drinnen und ein draußen. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt zu wissen, was ist das Ziel meines Lebens? Mit Jesus gehe ich nicht auf eine Katastrophe zu, sondern auf ein großes Hochzeitsfest zu. Es ist wichtig zu wissen, wir müssen selber Verantwortung übernehmen für die Reisevorbereitungen und wachsam und klug auf seine Wiederkunft zu warten. Aber was für eine Perspektive haben wir? Egal was passiert, egal was kommt, was wartet auf uns? Eine Party. Ein Riesenfest. Wir dürfen mit Jesus dabei sein und mit ihm feiern. Wirst du auch dabei sein? Du kannst dich entscheiden. Du kannst sagen, ja, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will diesen Weg gehen. Und ich gratuliere euch 7 heute, die ihr entschieden habt, dabei zu sein. Die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute. Lasst uns Jesus danken für seine Einladung, an seinem Hochzeitsfest dabei zu sein. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht Angst vor der Zukunft haben müssen, weil wir wissen, durch den Glauben an dich kommt es gut. Das Ziel unserer Reise wird wunderschön sein, ein großes Fest. Ich liebe Hochzeiten und wie viel schöner wird deine Hochzeit sein, Jesus. Hilf uns, wachsam zu sein. Hilf uns, das Entscheidende nicht aus den Augen zu verlieren. Hilf uns, dass wir nicht nur Herr, Herr sagen, sondern auch willig sind, deinem Willen zu tun, den Willen des Vaters im Himmel. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, du schenkst auch das Wollen und auch das Vollbringen. Es hängt nicht alles von uns ab, sondern du befähigst uns durch deinen Heiligen Geist, so zu leben, wie der Vater im Himmel will. Danke für dein Wort. Danke für deine Sorge für uns. Auch für deine Warnungen, weil das zeigt uns, dass du uns liebst, dass du es gut mit uns meinst, dass du unbedingt willst, dass wir auch dort sind, wo du bist. Jesus, wir wollen dir sagen, ja, wir wollen dabei sein, aber wir brauchen deine Hilfe. Steck du uns an mit deiner Vorfreude. Und wir wollen auch heute Morgen in diese Freude des Himmels einsteigen. Du sagst, es ist große Freude im Himmel, wenn ein Mensch gerettet wird. Und heute sind es 7, die sagen, ja, Jesus hat mich gerettet, ich will dabei sein. Danke für die große Freude. Amen.